Herzlich willkommen zu Hairless in the Cloud, Folge 72. Heute wieder mit meinem Kollegen Jan Geisbauer und nur wir zwei. Hallo Jan.
Hallo Marco, wie geht's dir?
Mir geht's gut, sagt man auf so eine Frage eigentlich ja immer. Will ja keiner wissen, was wirklich ist. Nee, ich habe einen steifen Nacken. Aber geht schon. Passt. Ich werde alt.
Ich habe gestern in meiner YouTube-Timeline, kann man das so sagen, oder was sagt man da, so vorgeschlagene Videos, so einen Typen vorgeschlagen bekommen, der so Lügen enttarnt. Ja?
Okay.
Und der hat seinen Vortrag damit begonnen, vor 800 Leuten oder sowas, dass er erstmal so einen Ausschnitt aus Stromberg gezeigt hat. Und oben drüber, über dem laufenden Bild von dieser Szene, hat er so einen Zähler und der hat immer mitgezählt, wie viele Lügen gerade passieren. Stromberg kommt heim zu seiner Frau. Hallo Schatz, gut siehst du aus, eins und weißt du, so hat er hochgezählt sozusagen. Und dann ist er halt darauf eingegangen, dass halt den ganzen Tag gelogen wird und es ging halt darum, wie man das gut identifizieren kann. Ja? Und hat so ein paar Beispiele gebracht, zum Beispiel mit dem Clinton. Damals die berühmte Lüge, du erinnerst dich?
Ja, ja.
I did not have sex und so weiter. Da hat er so ein paar Hinweise gegeben, das sieht echt ganz lustig aus. In dem Moment, wo er sich nicht mehr unter Kontrolle hat, wo er nämlich dann aufsteht, nachdem er das vorgelesen hat im Fernsehen, der Clinton damals, sein Statement abgegeben hat, dann steht er auf und dreht sich um und denkt, er ist nicht mehr unter Beobachtung und sein Gesicht fällt so in sich zusammen, weißt du? Und das hat er halt so als Merkmal, ja, dass man sich da normalerweise immer ein recht trauriges oder erschrockenes Gesicht macht, wenn man lügt und ja, so war das. Aber wie sind wir darauf gekommen, Marco? Ich weiß gar nicht.
Weiß ich gar nicht, weil wir uns jetzt sowieso noch weiter davon verabschieden können. Ist mir noch eingefallen, sagen dir Mikrogesten etwas? Da gab es mal eine Serie zu, so ein Hollywood-Ding, ein Typ, der eben Mikrogesten interpretieren konnte. Genau das, was du gerade sagst, dass du unbewusst quasi Augenbrauen hochnimmst und so ein Zeug, war eine spannende Serie über mehrere Staffeln. Nicht so spannend, dass ich mir hätte den Namen merken können, aber also wenn ihr genau sowas entlarven wollt, kann man das mal gucken.
Hat ja auch ein bisschen was mit so Forensik oder Threat Intelligence zu tun irgendwie, finde ich, ja, halt in der realen Welt. Deswegen finde ich das eigentlich immer ganz spannend, sowas.
Ja, ich hatte jetzt gerade einen kleinen Hänger, aber ich glaube, wir überspielen das einfach mal. Passt schon. Ja, wir haben jetzt so getan, als wäre gar nichts gewesen, ne? Als hätten wir hier die ganze Zeit immer weiter Podcast gemacht. Aber ja, es gibt einen neuen Hairless in the Cloud. Wir haben eine kurze Pause gemacht. Wir versuchen jetzt da wieder reinzukommen und haben eine ganze Menge aufzuholen. Jan, was haben wir aufzuholen?
Ja, Windows 11 steht kurz vor dem Release. Ich glaube am 5. oder Marco?
Habe ich es richtig
im Kopf?
5. Was passiert dann? Dann wird alles gut? Dann kommt der finale Patch, der alles heilt? Oder?
Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Also wir sind ja beide schon länger im Insider. Ich habe jetzt mal, dadurch, dass ich einen neuen Rechner habe, habe ich jetzt gewechselt auf ein Beta vom Dev, glaube ich, auf ein Beta-Channel. Weil das empfohlen wurde. Ich glaube, alle anderen bekommen dann einfach in ihre normalen Zyklen dann jetzt demnächst dann den Windows 11-Build rein. Ne?
Okay. Bin mal gespannt. Ich hatte gerade eben schon wieder einen Aussetzer. Ich hoffe, das liegt alles an dir und ich bin nicht schuld. Ja, aber genau. Ich habe ja dann auch mit Beta, das war ja das erste Mal, wo man ISO installieren konnte, gestartet. Habe jetzt auch realisiert, dass ich das hätte jetzt auch wohl auch ändern können auf Release Preview oder sowas. Aber ich mache jetzt mal weiter. Ich hatte mir gehofft, dass mein Rechner viel schneller wird. Spoiler Alert, es hat nicht wirklich geholfen.
Also meiner ist schneller geworden, was aber vermutlich eher an der Hardware liegt, die ich ausgetauscht habe, zeitgleich. Damit bin ich jetzt echt zufrieden. Ich hatte am Anfang ein bisschen Probleme. Das Lustige war, ich habe kurz vor meinem Urlaub dann tatsächlich den neuen Rechner bekommen. Und habe dann gleich Windows 11 installiert und dann ging es los mit Freezes, ja, also nach einer Weile arbeiten plötzlich konnte ich keine Maus, keinen Bildschirm mehr bewegen und so weiter und habe das dann erstmal auf Windows 11 geschoben, bin in Urlaub gegangen, bin zurückgekommen und dann ging das so weiter und dann habe ich irgendwann Windows 10 installiert, während dem Setup kam dann wieder ein Freeze und dann bin ich langsam von der Theorie der Software abgerückt
okay.
Und dann habe ich einen Case aufgemacht bei Lenovo. Und die haben dann gesagt, ja, du hast 24 Stunden Business Support. Das bedeutet, wir schicken dir jetzt eine Festplatte, du baust sie aus, baust die neue wieder ein und installierst da dann das Betriebssystem neu. Und wenn du immer noch in die Fehler reinläufst, dann kommen wir vorbei und wechseln dein Mainboard.
Das ist ja mal ein Business Support, da will ich nicht wissen, wie der Consumer Support aussieht. Okay, krass, ja. Nee, siehst du, ich habe auch überlegt, auf das Problem einfach mit Hardware zu werfen. Aber tatsächlich habe ich auch den Eindruck, dass es zwar draußen viele attraktive Geräte gibt, aber so richtig der Knaller auch nicht und die Probleme scheinen nicht wegzugehen. Gerade wenn man dann eben auch noch sagt, ich brauche Bildschirme, ich brauche eine Dockingstation. Ich habe für mich irgendwie den Entschluss gemacht, von Thunderbolt so weit weg wie möglich zu bleiben. Meine Frau hat einen ganz normalen USB-C-Dell bekommen und das funktioniert ganz passabel mit dem Samsung-Monitor, den wir zu Hause haben. Von daher, ja, bin ich da sehr am Zerren und eigentlich bin der Meinung, dass mein Surface Book 2 eigentlich auch noch ausreichen muss. Es sind nur die paar Teams-Calls, die ein bisschen anstrengend sind. Sonst tut er eigentlich alles, was er soll.
Genau, das ist also jetzt auch zum ersten Mal, mache ich hier die Erfahrung, dass ich während eines Teams-Call, in dem ich auch Video habe, parallel irgendwas arbeiten kann. Also irgendwie noch ein Browserfenster aufmachen kann und auch meine Maus bewegt sich und so weiter. Das ist jetzt zum ersten Mal, seitdem ich den neuen Rechner habe.
Es funktioniert wirklich, okay, weil da habe ich mich, auf die Bestätigung habe ich von einigen Kollegen jetzt tatsächlich noch gewartet. Nicht, dass es heißt, ja, du holst jetzt ein Gerät und läufst wieder genau in dieselbe Falle. Vielleicht noch ein Disclaimer, weil wir hier gerade mein schönes Produkt so kaputt reden. Teams ist toll. Ich rede uns natürlich immer raus. Wir sind ja im Teams-Tab und kriegen natürlich viele der Dinge viel früher. So, dass ich tatsächlich erwarten würde, wie gesagt, mit aktueller Hardware, aber auch mit meiner geht es, wie gesagt, so ganz, liegt da nicht die Wahrheit im allerletzten Wort. Ich habe hier einen 8. Generation Intel i7 und wie du gerade sagst, Meetings sind nicht immer flüssig. Und ich glaube, das liegt auch
bei ja, aber lass uns doch noch mal zurück.
Ein paar meiner Kunden so der Sachverhalt, von daher, ja. Alle glauben, Teams
2.0 ist es. Wir werden sehen. Lass uns doch nochmal zurückkommen zu Windows 11, ganz allgemein. Du hast jetzt eine Weile damit gearbeitet. Was ist so dein Eindruck? Was hat sich verändert?
Ja, mein Gott, die Icons bewegen sich jetzt viel mehr, weil sie centered sind und damit mit jedem neuen Programm nach links und rechts sich bewegen. Nö, ich komme ganz gut damit klar. Die ganzen neuen Docking-Features mit Fenster und so ein Zeug nutze ich nicht so viel. Tatsächlich bin ich ja ein großer Fan von Snap. Ich habe ja einen Widescreen-Monitor. Das macht mir Mühe aktuell. Also so das Fenster zu nehmen, es an den rechten Bildrahmen zu hängen, habe ich jetzt schon ein paar Mal gehabt, dass er dann nur so einen ganz kleinen Streifen rechts gedockt hat, statt die Hälfte meines Bildschirms einzunehmen. Das sind noch so ein paar Sachen, da ja, hoffe ich mal, dass es auf dem Beta geschuldet ist.
Du kennst diese Geschichte, dass du über, wie heißt denn dieses Maximize-Symbol, ne?
Genau.
Du kannst darüber, darüber hovern und dann kriegst du die Auswahl.
Genau, funktioniert nur bei Teams wieder nicht, glaube ich. Also
ja,
wahrscheinlich
nicht. Nicht mit dem aktiven Fenster jedenfalls, habe ich auch schon gemerkt, ja.
Oder sowas, ja. Aber ja, wie gesagt, das ist schon das. Aber mein Gott, ich habe jetzt wirklich jahrelang, Windows 8 hat das ja angefangen mit dem Snap. Ich war da ein großer Verfechter und mag das heute noch, das Fenster zu nehmen und da rein zu donnern. Das ist einfach eine coole Sache. Und dann hast du zwei Fenster links und rechts. Das ist auch besser geworden, was er dir dann anbietet. Auch diese Snap Groups, also die ja dann ja quasi Teams und Visual Studio Code, das du jetzt zufällig nebeneinander gesnappt hast, dann auch gleichzeitig wieder hochbringen kann. Ja, wie gesagt, dafür bin ich nicht zu alt. Im Endeffekt, da gewöhne ich mich noch dran. Das, was ja noch beworben war, ist quasi, dass beim Abdocken und Andocken an Bildschirme, dass er da das Layout besser hält. Das würde ich jetzt erstmal bestätigen. Allerdings fühlt es sich trotzdem nicht wirklich produktiver an. Also die Art und Weise, wie er das macht, ab und zu ist jetzt so, dass mein Bildschirm aktuell nicht aufwacht. Da muss ich erstmal den Bildschirm aus und wieder anmachen. Ist wahrscheinlich auch wieder nur die falsche Hardware, aber gut, wird sich noch irgendwann einpendeln.
Also ich meine, vielleicht ist es ja auch ein Kompliment für Windows 11, dass jetzt alles so schöner aussieht, eine Spur schöner aussieht, aber dass man so die Transformation jetzt gar nicht so richtig spürt irgendwie im täglichen in der täglichen Nutzung, das finde ich ja, ist ja vielleicht sogar ein Ziel, was man anstreben wollte. Ne?
Genau, ich bin da auch total happy drüber, dass es jetzt gar nicht so dramatisch ist. Es ist tatsächlich mein Visual Refresh. So ein paar Sachen fehlen mir. Ich habe immer auf die Uhrzeit geklickt, um meinen Kalender zu sehen. Windows 10 hatte daher den Windows 10 eingebauten Mail-App mit Kalender rein integriert. Da muss ich jetzt auf dieses komische News-Widget, das habe ich mir noch nicht angewöhnt. Genau. Aber, ja, um da noch kurz das anzuhängen, du hast mich ja lange Zeit inspiriert, an der Stelle endlich mal auf OVA zu wechseln. Und das habe ich jetzt mit dem Sprung auf Windows 11 gemacht. Das heißt, Outlook ist zwar drauf, aber ich verwende exklusiv OVA und so lala.
Ja, also ich bin auch so gespaltener Meinung immer noch, obwohl ich das jetzt schon seit Jahren nutze. Aber ich finde, es ist die zweitbeste Lösung und die beste gibt es für mich da nicht. Es gibt halt diese paar Probleme, wir hatten es schon angesprochen mit dem mit der Schrifterkennung, also mit der Grammatik, mit der Rechtschreibkorrektur, genau, dass die ja im Prinzip über den eingebauten Microsoft Editor läuft und der momentan kein Multilanguage kann und demzufolge halt immer eine Schrift oder eine Sprache irgendwie unterstrichen wird sozusagen in der E-Mail, was halt ein bisschen blöd ist. Ne?
Genau, aber wie gesagt, auch da gewöhnt man sich dran und der Fortschritt in der Cloud ist nicht aufzuhalten, das heißt, das werden wir auch irgendwann lösen.
Ja. Ja, neben Windows 11 gibt es ja auch ein paar neue Geräte, Marco. Genau. Hast du da was gefunden, was deine Wunschliste für Weihnachten oder Ähnliches irgendwie geweckt hat?
Genau, ich sitze ja auf dem Surface Book 2, habe relativ viele Konnektoren, habe dann auch überlegt, ob das nicht tatsächlich das Studio, das heißt, es gibt ja jetzt kein Surface Book mehr, es wird kein Surface Book 4 geben, sondern sie haben jetzt ein Surface Laptop Studio gemacht, der fancy Sachen mit dem Screen kann, aber nicht mehr abdockt. Ja, das ist auch die absolut richtige Entscheidung, dieses Abdocken. Das sind Leute, die dann hoffentlich zu einem Surface Pro greifen, ja, der überhaupt keine feste Tastatur dran hat. Das sah schon cool aus. Ich weiß nicht, wie dick das Gerät ist. Ich, ja, wie gesagt, ich sitze noch ein bisschen auf meinem Surface Book 2, warte, bis einer ein Surface Laptop Studio hat und werde es mir mal angucken. Spannend finde ich es, aber es war jetzt nicht so spannend, dass ich sagen würde, das würde ich einem Lenovo zum Beispiel vorziehen oder einem Dell XPS. Ja, noch sehr unschlüssig.
Und das Duo 2 ist nichts für dich, das Telefon?
Nee, also es ist wie immer. Also letztendlich, ich bin ja ein Hardcore-Android-Fanboy mittlerweile und Microsoft hat beim ersten das schon nicht gut gemacht. Ich glaube, es hat immer noch kein Android 11. Es gibt jetzt bald Android 12. Das werde ich dank meinem Pixel 4, das ich habe. Das 6er steht kurz vor der Tür. An Tag 1 kriegen. Ja, und da hat Microsoft das mit dem Evergreen-Ansatz noch nicht so verstanden. Man könnte ihn jetzt zugutehalten, es liegt an dem Dual-Display und es ist mehr Anpassung. Ja, aber da muss ich mich halt auch an solchen Aussagen natürlich dann messen lassen und das ist eher schwach. Von da.
Gut, das heißt, nach iPhone 13 muss ich dich gar nicht fragen, das ist eh nicht so deine Kategorie.
Nee, überhaupt nicht. Es sei denn, die EU hat was Gutes getan und wir kriegen irgendwann USB-C. Und wenn sie das geschafft haben, hat Apple dann vielleicht auch wieder den Erfinder der Touch-ID hervorgezaubert. Das wären so Sachen, die vielleicht nochmal dazu führen würden, dass ich darüber nachdenken würde, einen Fingerprint-Reader, den ich Stand heute auch nicht auf meinem Pixel habe, aber USB-C-Charging. Das sind solche Kleinigkeiten, die bei mir echt anhängen und Bilder macht mein
Fingerprint-Reader jetzt wegen der Maske oder was ist das?
Thema? Ich fand das tatsächlich immer besser. Ich habe das bevorzugt. In der Pandemie hätte mir das super geholfen. Ich kam ja vom Pixel 2, der hatte einen. Da kannst du so schöne Sachen machen wie den Updrawer runterziehen auf Android, dass quasi von oben diese ganzen Notifications hochgezogen werden oder runtergezogen werden zum Lesen und so ein Zeug. Hat viele Vorteile und das mit dem Gesicht entsperren ist in vielen Bereichen für mich einfach unkonventionell.
Ja, apropos Apple, Marco, du hast ja schon von diesen AirTags gehört, diesen kleinen silbernen Scheiben, die du irgendwo dran schnallen kannst und dann über Find Me Now oder so etwas von deinem iOS-Gerät die Teile finden kannst für die Leute, die irgendwie mal einen Schlüssel verlegen oder sowas in der Richtung. Da gibt es jetzt eine kleine Attacke dafür, fand ich ganz lustig.
Okay.
Und zwar haben die ein Feature. Du kannst die sozusagen in einen Ist-mir-verloren-gegangen-Modus stellen, ja. Das heißt, also das kannst du dann von deinem iOS-Gerät aus, kannst du sagen, mal angenommen, du hast jetzt irgendwie das an den Schlüssel geheftet und hast halt deinen Schlüssel verloren, das gehst du auf dein iOS-Gerät, kannst das Ding dann anklicken sozusagen, kannst sagen, habe ich verloren, ja. Und dann ist es in besonderen Modus, sendet besondere Bluetooth-Signale aus. Und wenn dann jemand vorbeigeht mit einem iOS-Gerät, dann bekommt er einen Hinweis sozusagen und kann die Nummer, die Telefonnummer von demjenigen, von dem Besitzer dann angezeigt bekommen. Mhm. Und dazu muss er auf einen Link klicken und genau diesen Link, da hat man jetzt geschafft, diesen Link zu manipulieren, dass dann im Prinzip derjenige auf einen beliebigen Link dann klicken muss und das könnte natürlich dann auch ein Phishing-Link sein. Ne?
Oh, okay. Das ist mit so einer Technik, die so viel Gutes macht, so viel Schabernack getrieben wird. Generell bin ich, wie gesagt, ich habe tatsächlich zwei Teil-Tracker für meinen Autoschlüssel und den Schlüssel für die Tiefgarage, weil das Sachen sind, die wir ab und zu mal suchen. Finde ich toll, aber das, was Apple gemacht hat, ist eigentlich eine geniale Sache. Aber es ist halt nicht mein Ökosystem. Von daher werde ich auch solchen Attacken nicht ausgesetzt. Hast du so einen Teil?
Ja, ich habe so einen Teil. Habe ein bisschen mit rumgespielt. Ich habe es mal ins Auto gelegt mal eine Weile, einfach nur zum Testen. Aber dann kriegt meine Frau immer wieder eine Meldung, dass sie getrackt wird von irgendjemandem.
Von ihrem Ehemann, okay. Das heißt, es hat nicht funktioniert, ja.
Genau. Ja, nicht funktioniert, nein.
Okay.
Ja. Dann habe ich noch eine andere Frage an dich. Hast du dir eigentlich mal GitHub Copilot angeschaut?
Ach Jan, mein Code ist so einzigartig, den kann kein AI erraten. Nein, tatsächlich habe ich noch nicht drauf geguckt. Ich musste tatsächlich auch noch mal ganz kurz nachgucken, was es wirklich ist. Genau, für das sehr Verständnis, gut. Du hast es wahrscheinlich
ich
besser
drin. Oder so. Ich hatte eigentlich gehofft, dass du uns heute ein bisschen Einblicke geben kannst. Hätte ich vielleicht vorher mit dir abklären sollen. Aber was ich verstanden habe, ist, dass es eben weiß sozusagen, was du gerade dabei bist zu schreiben und dann so Code-Snippets aus anderen Codes rausnimmt sozusagen.
Genau. Das war ja relativ umstritten aufgrund Thema Intellectual Property. Alles, was da so irgendwie in GitHub drum ist, wird genutzt. Und genau die Funktion, wenn man sich es anguckt, ist, das Beispiel, das sie auf ihrer Webseite haben, du willst eine Funktion haben, die den Durchschnittswert bildet. Ja, und die Funktion gibt ein Array rein. Ja, das heißt, es ist eigentlich relativ logisch, dass du einfach von allen Elementen da drin die Summe bildest und teilst. Und genau das ist so ein Zeug, was das macht. Er sagt einfach, hey, magst du denn vielleicht jetzt einfach das hier schreiben? Ja, und dann kriegst du so eine Funktion vorgefertigt. So ein bisschen jetzt wie mit den AirTags. Das muss doch Hacker auch wieder geradezu anziehen, GitHub jetzt mit malicious Code zu füllen, dass wir Buffer Overflows links und rechts in Software jetzt kriegen, weil die Leute sagen, hey, ich muss hier das und das machen. Und dann wird eben eine malicious Function reingemacht. Die Leute kopieren das ja sonst auch immer von Stack Overflow, ohne es zu checken. Jetzt müssen sie nicht mal die IDE verlassen.
Also das war doch genau die Aussage von dem Fefe in irgendeinem Podcast, Alternativlos Podcast, dass er gesagt hat, der macht ja so Security Checks für Software, ne? Der guckt sich ja Code an und findet da irgendwelche Lücken. Und der sagt immer, er scannt im Prinzip dann auch den Code nach Stack Overflow Snippets. Und finde da natürlich irgendwie ganz viele Patterns, weil die Leute natürlich einfach nur hergehen und das Zeug dann da reinkopieren, genauso wie es ist, ungesehen, auch wenn es noch mehr Funktionalität hat, wie sie brauchen und so weiter. Und sein Businessmodell wäre einfach zu sagen, naja, er flutet Stack Overflow einfach mit vielen Code-Snippets, die Bugs haben oder irgendwelche Backdoors und die wird dann komplett überall in Software eingebaut und dann hat er so die Möglichkeit ist dann wieder entsprechend zu erkennen, zu suchen und darauf hinzuweisen.
Ja, und deswegen stellen wir nur richtige Softwareentwickler ein und ich gehöre nicht zur Softwareabteilung, weil das dann nicht passieren kann.
Genau, was nicht aber mehr, nicht mehr, oder?
Ja, genau.
Du warst doch da mal.
Ah, ich mache immer noch ein bisschen was, aber das sind so Hobbysachen. Bei den Hobbysachen, das hatte mich jetzt sehr daran erinnert, an der Stelle gibt es im Visual Studio 2020, das ist als Preview released worden, eine ähnliche Funktion, die dir versucht, tatsächlich deine Zeilen, die du tippst, also keine ganzen, Copilot macht tatsächlich ganze Funktionsblöcke, ja, also wirklich eine Gesamtlösung zu einem Problem. Visual Studio macht das quasi auf der Zeilenebene, der sagt, hey, wenn du jetzt quasi eine Datei nimmst und du schreibst was rein, dann öffnest du die Datei, das ist eine Zeile, dann schreibst du was rein und eigentlich weiß er, wenn du die Datei öffnest mit Write Access, dass du als nächstes schreiben willst, dann bietet er dir die Zeile mit deiner Variablennamen direkt an und du musst nur noch Tab drücken. Ja, so simple Sachen wie, du machst auf jedem Objekt immer .toString, dann bietet er dir gleich toString an. Und eben besser als IntelliSense, dass er es eben nicht schon aufklappt, sondern schon bevor du den Punkt machst. Und das geht teilweise echt weit, wie intelligent er gewisse Dinge da vorschlagen kann. Also ich glaube, das ist nicht durch GitHub gecrowdsourced, sondern das ist einfach AI, die über die verschiedenen Pattern natürlich kommt, aber auch deinen eigenen Code angeblich, glaube ich, analysiert, um das aufzuwerten. Also von daher, gibt schon viele, viele Hilfen.
Cool. Ja, Marco, dann würde ich dir gerne ein bisschen was über eine neue Brute-Force-Attacke erzählen, die auf das Azure AD vor ein paar Tagen irgendwie discovered wurde oder veröffentlicht wurde jedenfalls. Und das Lustige an der Geschichte ist, dass da einer beteiligt war, den du auch kennst. Den hatten wir nämlich hier schon als Gast, das war der Nestori.
Genau,
hab ich gesehen, ja. War nämlich in unserem Podcast Nummer 69, Dr. Azure AD, der Finne, der diese Angriffstools baut, AAD Internals, mit denen man ja das Azure Active Directory auf verschiedenste Arten angreifen kann, da Lücken finden kann in seiner Konfiguration und so weiter. Auch ein MVP. Und der arbeitet jetzt für eine Firma namens SecureWorks und die haben diese Lücke gefunden. Und da geht es darum, dass es ja eine Konfigurationsmöglichkeit im AAD Connect gibt. Die nennt sich Seamless SSO, Seamless Single Sign-On. Und damit wird es Hybrid Joint Clients ermöglicht, dass sie sich im Prinzip per Single Sign-On auch eben an der Cloud anmelden können. Ja? Und dafür gibt es einen Endpunkt im Azure Active Directory, der diese Authentifizierungsrequests da entgegennimmt. Und jetzt haben die festgestellt, dass dieser Endpunkt, da gibt es mehrere solche Endpunkte, aber dieser spezielle Endpunkt, der für dieses Feature zuständig ist, der lockt die Angriffe sozusagen, beziehungsweise die Sign-In-Versuche, lockt der nicht mit. Ja, grundsätzlich auch die Success-Versuche oder nicht Versuche, sondern die Anmeldungen werden nicht mitgelockt. Auf gar keinen Fall, ja, in keiner Situation. Und deswegen kannst du natürlich dagegen relativ einfach eine Brute-Force-Attacke fahren oder auch eine Password-Spray-Attacke, ohne dass das erstmal irgendwo auftaucht, ohne dass du das irgendwo in deinem SOC dann oder in irgendwelchen Logs nachverfolgen kannst. Ja. Jetzt ist es aber so, dass Microsoft darauf reagiert hat und gesagt hat, ja, also wir haben immer noch dieses Feature Smart Lockout in place. Das heißt also, da gibt es ja diesen Mechanismus im Azure Active Directory, wenn du versuchst, von der gleichen IP-Adresse dich mehrmals anzumelden, dann wirst du erstmal für ein paar Sekunden gesperrt und wenn du es dann weiter versuchst, dann wirst du noch länger gesperrt und so weiter. Und das soll ja im Prinzip so ein bisschen so eine Mischung sein aus Komfort für den User. Er muss nicht gleich ein Ticket aufmachen, wenn er sich ein paar Mal vertippt hat beim Passwort. Und auf der anderen Seite Sicherheit, ja, gegen solche Brute Force Attacken, weil wir den Zeitraum, mit dem wir den User aussperren, immer größer machen. Wir locken ihn da zwar wieder ein, aber der Zeitraum wird über die Zeit hinweg immer größer, mit dem wir ihn aussperren. Ja. Und das hilft natürlich dagegen. Es hilft nicht, sagt der Nestori dann, bei Password-Spray-Attacken. Das heißt also, wenn ich über mehrere User drüber gehe oder auch über mehrere Tenants vielleicht drüber gehe mit dem gleichen Passwort, dagegen hilft dann das Smart Lockout nicht. Aber das ist natürlich dann auch sehr viel schwieriger, da tatsächlich ein Passwort rauszufinden. Ja. Jetzt ist es leider so, dass dieser Endpunkt tatsächlich für alle Tenants offen ist, also auch für die, die jetzt gar nicht mit Seamless Single Sign-On arbeiten. Also auch für die puren Cloud-Clients. Ja. Und Microsoft möchte das jetzt ändern, haben sie gesagt. Sie wollen erstmal wollen sie den Endpunkt per Default ausschalten und sie wollen dem Administrator auch die Möglichkeit geben, das ein- und ausschalten zu können. Ja, und damit ist es eigentlich erstmal vom Tisch. Was man auch noch dazu sagen muss, es ist natürlich so, auch wenn ein Passwort auf diese Art und Weise herauskommen sollte, dann sind hoffentlich ja noch ein paar andere Maßnahmen in place, wie MFA oder Conditional Access dann an der Stelle. Ne? Ja, so viel dazu.
Genau. Ja, irgendwie, mein WLAN hat entweder immer wieder Aussetzer, aber genau. Spannend. Genau, dann haben wir ein paar Teams-News. die ich rausgesucht habe. Keine Ahnung, ob dich das erste freuen wird. So viele Autofahren und Telefonieren und Meetings machen wir nicht. Aber Teams kann jetzt CarPlay, Apple CarPlay. Haben einige unserer Kollegen schon gefragt.
Und mir war gar nicht so hundertprozentig klar, dass es das in der Vergangenheit nicht konnte, weil ich das dann einfach über das Handy gemacht habe. Ne? Dann habe ich das halt nicht auf dem Display gesehen, auf dem Autodisplay, dann habe ich es halt auf dem Handy-Display gesehen, wenn ich angerufen worden bin. Und ich meine, ich schaue ja da während der Autofahrt eh nicht dann ins Meeting rein.
Genau, aber wie gesagt, da geht es jetzt um die volle Integration, dass es auch da ist, wenn es um Mute oder solche Sachen geht, dass du das einfach machen kannst. Das sind eben so Sachen, die dann durchaus wieder schwieriger sind, weil das Auto heute keinen Mute hat für das Mikrofon, sondern in der Regel nur für, mach mal kurz Audio aus.
Ja, aber grundsätzlich eigentlich, ich habe dadurch gewonnen, dass ich auf meinem Autodisplay dann sozusagen per Touchscreen die ganzen Teams-Buttons bekomme.
Genau, und
da irgendwie
auch nicht so, als würde man jetzt
den
Meeting-Inhalt oder so sehen, sondern es geht wirklich nur darum, um die Audio-Controls, gerade auch wenn du telefonierst, ist ja nicht nur fürs Meeting, ist ja so die typische Situation, aber auch diese normalen Anrufe, du willst jemanden anrufen, da haben wir jetzt eben die CarPlay-Integration.
Okay.
Genau. Dann so Kleinigkeiten, wir haben nachher noch ein paar größere, schönere Dinge. Pin a Message. Message pinnen kann man im Team schon relativ lange. Bringt nur nichts, weil sehen tut es keiner. Also ich verstehe die Funktion nicht ganz. Man kann irgendwie auf das Info-Icon klicken, dann kann man auch eine Message pinnen. Spannender wird es jetzt für Gruppenchats. Und da gibt es ja dann doch immer mal wieder die ein oder andere Situation, wo so ein Gruppenchat Sinn machen kann, wenn man mobil unterwegs ist oder sowas. Und dort kann man jetzt eine Message anpinnen und sie macht tatsächlich das, was man erwartet. Sie ist dann ganz oben angepinnt und für alle sehr leicht sichtbar. Wenn wir auf einem Event sind, man will abends noch essen gehen, kann man diese eine Nachricht, wenn man sich geeinigt hat, wohin, da oben hinpinnen. Und dann geht die Konversation weiter und man hat einen einfachen Rücksprung auf solche wichtigen Nachrichten.
Mhm.
Coole Sache.
Okay.
Dann auch eine Sache, manchmal glauben wir immer wieder, das müsste doch schon alles drin sein. Reply to Message. Wir können in Teams schon immer auf Antworten, indem wir eine neue Nachricht eingeben. Hier geht es aber explizit darum, in einem normalen Chat, Gruppenchat, One-to-One-Chat, quasi eine Message von gestern hochzuholen und zu sagen, Reply to. Ja, angenommen, wir diskutieren, wann machen wir die nächste Folge, dann quatschen wir über andere Dinge und dann wollen wir da wieder weitermachen. Dann ist es manchmal schwierig, diesen Kontext wiederzufinden. Was wir dann da gesagt haben. Und dann kann man hochscrollen, 3 Punkte, Reply to Message. Und dann gibt es so einen typischen Quote. Einige Leute haben das in der Vergangenheit nachgebaut. Aber hier sieht man jetzt einfach auch Datum und Uhrzeit und Person, den Reply, gerade im Gruppenchat relativ spannend. Und das ist natürlich...
Das gab es doch mit iOS schon immer, oder?
Also wir haben es bei uns im Tenant durchaus schon länger. Es dauert halt immer eine Weile, bis es dann auch rauskommt und jetzt ist es offiziell im September auf der What's New-Liste gelandet. Und es ist auch mal wieder schwer wahrzunehmen, an der Stelle tatsächlich in Meetings habe ich das gerne gemacht, wenn wir unsere Abstimmungsmeetings mit Microsoft haben und es hat halt oben jemand gesagt, hey, wer dieses Feature gerne validieren will, soll sich melden und dann kann man da einen Reply drauf machen, dann hat der Kollege Kontext statt ein hier. Das sind dann schon ganz spannende Sachen. Aber ja, manchmal überrascht und ich glaube, wir haben es tatsächlich schon sehr lange, aber jetzt geht es langsam auch in die Öffentlichkeit.
Okay, also ich habe immer nur gedacht, oder mir ist es immer nur in iOS aufgefallen, in der Teams-App für iOS. Okay. Und ich meinte sogar, dass ich das dann mal bei uns in der Desktop-App gesucht habe und nicht gefunden habe. Aber
ja, vielleicht ist es oft einfach der Kontext, dass man eventuell mobil eher im Gruppen- und Teams-Chat unterwegs ist, wo es geht. Ja, und auf dem Desktop bin ich tatsächlich mehr in Channels und Co. unterwegs, als tatsächlich auf den einzelnen Chats. Aber wie gesagt, in Meetings fällt es zum Beispiel dann auf jeden Fall auf.
Okay.
Gut.
Ist auf jeden Fall ein cooles Feature, was ich tatsächlich hin und wieder nutze.
Ja, und wie gesagt, gerade in der Meetingssituation finde ich das eine gute Sache. Ja, dann hat der Teams-Client eine neue Funktion bekommen. Es ist ja so, dass wenn wir uns dort drinnen bewegen, in die Dateien reinbewegen und dort eine Datei öffnen oder ein Attachment anklicken, dann ist es so, dass die Datei in Teams geöffnet wird. Findest du es gut oder schlecht?
Furchtbar.
Wir haben es schon länger. Es gibt jetzt ein Open-In Office by Default. Du kannst auch sagen, du willst es im Browser öffnen, damit du es weiter im Web nutzen kannst. Aber man kann auch einfach die Desktop-App nehmen, so dass man sagt, hey, ich klicke auf das Excel, das der Kollege rumgeschickt hat und es geht nicht erst innen drinne auf, dann klicke ich immer auf Open in Desktop. Das kann man über die Einstellungen jetzt umstellen und sich dafür entscheiden, immer die Desktop-Apps zu verwenden, was tatsächlich mir das Arbeiten erleichtert. Ich klicke auf das Excel drauf, dann kann ich den Thread weiterlesen und dann auch gegebenermaßen zum Kontext des Dokuments antworten.
Ja, finde ich auch viel besser, aus ähnlichen Gründen, einfach um das zu separieren. Mag ich auch nicht so richtig irgendwie auch in der OVA-Integration, wenn ich da ein Attachment aufmache. Das, ich weiß, der Bounce ist es sogar so auf, dass du dann rechts noch irgendwie den Text hast von der E-Mail und links dann das Attachment, aber für mich ist es trotzdem cooler, das in der eigenen App zu haben.
Also gerade OVA nutze ich ja jetzt noch nicht so lange. Das ist ein Feature, das auch erst ein bisschen befremdlich wirkte. Ich mich jetzt ein bisschen dran gewöhnt habe, an der Stelle, also besonders wenn es jetzt auch kein Dokument ist, das ich sofort weiter bearbeiten will oder ich muss es dann irgendwo hinspeichern. Da finde ich es noch ganz okay. Aber wie gesagt, in diesem Multitasking, bin mal gespannt, ob die Leute das annehmen oder nicht.
Ja. Jetzt hast du hier auch einen Punkt, der heißt neue Apple Devices. Was meinst du denn damit?
Ja, du hast oben ja improvisiert und hast einfach geschickt übergeleitet, ohne dass du es in der Agenda hattest. Es gibt neue Apple Devices, also neu ist jetzt übertrieben. Es gibt ein neues, iPad Mini.
Ja.
Bist du da eine Zielgruppe für?
Nee. Also ich habe neulich einen Spruch auf Twitter gelesen, der hieß irgendwie, seit 2014 kaufe ich mir alle zwei Jahre oder sowas ein neues iPad und ich wollte es immer unbedingt haben, aber noch keines habe ich irgendwann richtig benutzt und so ähnlich geht es mir irgendwie auch.
Ja, also ich sitze ja einfach im falschen Ökosystem, sonst würde es mir vielleicht besser gehen. Ich habe ja einen iPad Air hier an der Stelle und ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich das nicht zum Verkauf anbiete und tatsächlich auf einen Android-Tablet wechsle. Bei dem Konsum an YouTube Music, den ich habe, das ist alles noch nicht so gut. Auch das Multitasking, das hat sich ja jetzt in iOS 15 geändert. Also wenn du da eine gute Schulungsunterlage hast, die ich mir ausdrucken könnte, wäre ich sehr dankbar für. Ich komme noch nicht ganz so gut mit klar. Gerade das Multitasking soll ja besser geworden sein.
Also bei mir ist es einfach das Hindernis, wirklich das iPad hochzufahren sozusagen. Es liegt halt irgendwie, ja, ernsthaft. Es liegt halt irgendwo im Regal und wenn ich mich dann irgendwie abends hinsetze und Twitter lesen würde oder Spiegel Online oder sonst irgendwas lesen würde, dann ist es für mich bequemer, weil das Telefon habe ich einfach sowieso irgendwie in der Hosentasche. Dann nehme ich das.
Ja, ich habe halt so ein paar YouTube-Serien, die ich angucke und da ist mir der Screen dann einfach zu klein und da finde ich das total angenehm, dass es einen Stand hat. Dann kann ich das dann auch hinstellen, statt irgendwie das perfekte Dinner zu gucken, gucke ich dann halt lieber irgendeine halbe Stunde irgendeinen YouTuber. Solche Sachen halt und ja, Feedly lesen noch immer.
Brauchst du da keine Disziplin dazu, dann das iPad in die Hand zu nehmen?
Jetzt ist gerade mein WLAN wieder weg. Disziplin? Also jetzt ist vielleicht liegt es auch einfach darin, dass mein Haus nicht groß genug ist. Also ich kann es ja auch kaum verlegen. Es liegt eigentlich immer da, wo ich sitze. Also ich weiß nicht, wenn du es im Westflügel verloren hast in Weinheim, dann ist es vielleicht problematisch, aber...
Ich weiß jetzt nicht, wie du auf Weinheim, kommst.
Ach, ich schwöre gar nicht. Nein, also wie gesagt, von daher, das liegt einfach da, das liegt auf dem Schreibtisch, da ist der USB-C-Ladeanschluss, also großartige Erfindung dieses USB-C, kann ich sogar mein Handy anschließen. Vielleicht ist das auch noch so ein Hinderungsgrund. Aber das ist wie gesagt da, ich habe ein separates Paar Bluetooth-Kopfhörer, die dafür dediziert sind. Das heißt, ich habe auch nie das Problem, dass es gerade am falschen Gerät gekoppelt ist, irgendeine Magie, nicht weiß, wer jetzt gerade zuhören will. Also es ist ein ganz dediziertes Gerät für, da gucke ich ein bisschen YouTube und lese meine Feedly-Sachen.
Okay, cool.
Genau. Dann haben wir noch ein paar News. Und zwar MIP. Ich habe ja mit dem Kollegen Hannebauer, den hatten wir in der Folge 71 zum Thema Scapman, einen Webcast gemacht, da ging es um Microsoft Information Protection. Ich habe mich ein bisschen mehr den Groups angenommen, eher ein bisschen mehr den Dateien. Hat echt Spaß gemacht, das Ding. Eine der Sachen, die wir dort angekündigt haben als Preview, ist jetzt tatsächlich soweit, dass es general available ist. Und zwar ist es das Co-Authoring, das heißt das gemeinsame Bearbeiten von AIP, RMS-geschützten Dokumenten, wenn sie in diese Kategorie reinfallen, dass sie das unterstützen. Aber wer den Webcast gesehen hat, sie weiß, dass wir diese Kategorie stark präferieren. Und dann wärst du in der Lage, ein AIP-geschütztes Dokument gemeinsam zu bearbeiten, ohne dass du dort quasi den üblichen Komfortverlust hast mit kannst du mal zumachen, kannst du mal aufmachen oder man sich sogar gegenseitig überschreibt. Von daher haben wir lange drauf gewartet.
Und das habt ihr getestet im Webcast, das funktioniert auch, ja?
Nein, das haben wir im Webcast nicht getestet, weil das war ein Public Preview, wir hatten noch so viele andere Grundlagendinge, die auch echt lustig waren. Wir hatten einen der Kommentare, weil wir mal unsere Labeling-Kategorie gezeigt haben, hatten wir ein Strictly Confidential Unprotected. Ich nehme an, da haben einige dann ausgeschaltet im Webcast, den Fernseher ausgemacht und gesagt, das ist alles hier nicht faktenbasiert. Wie kann das
unseriös
sein?
Unseriös.
Genau, so unseriös. Das ist tatsächlich auch immer Diskussion bei Kunden. Ja, also ich mache das nicht so oft wie der Kollege Hannebauer. Aber also besser als das Dokument ist quasi nicht gelabelt und trotzdem unverschlüsselt, weil er gewisse Features braucht, der Kunde. Das war das. Und wie gesagt, das Co-Authoring war da nochmal einen Schritt weiter. Wir haben kurz angedeutet, wie man das auch online editieren kann. Das sind jetzt auch nochmal solche Sachen, die da mit ja, dazukommen. Und das, wie gesagt, jetzt in die Desktop-Clients, die wir ja auch immer ab und zu nochmal verwenden. Gut, dann, was haben wir noch? Co-Author habe ich reingeschrieben, ist natürlich falsch. Eine Sache, die tatsächlich jetzt bei den ganzen News, die ich hatte, für mich eine der größten Dinge ever sind, weil ich jetzt auch in den Projekten sehr stark damit konfrontiert bin. Stand heute ist es ja so, dass Teams gerade bei Meetings immer einen Organizer hat. Und Stand heute gibt es einen einzigen. Und tatsächlich haben sie das angekündigt für November, dass sie das aufweichen, dass es mehrere Organizer geben kann. Ganz kurz so, was sind die Einschränkungen dazu? Der Organizer ist der, der standardmäßig zum Beispiel Breakout Rooms machen kann, der ein Meeting beenden kann, der die volle Kontrolle über das Meeting hat und auch die Meeting Options ändern kann. Das heißt, mit dieser Einführung sind wir tatsächlich jetzt das erste Mal in der Lage, auch diese speziellen Situationen von Chefsekretärin deutlich besser abzubilden. Diese Meeting für ein Delegate, also das ist ein Riesenschritt, wenn Sie das jetzt tatsächlich umsehen. Ich hatte das gar nicht auf der Agenda, dass Sie das wirklich angehen. Das hat nicht den Eindruck gemacht. Aber schwupps taucht das auf der Agenda auf und wird wohl im November umgesetzt.
Cool. Also die liefern da ganz schön, was so Team-Switches angeht. Das wird echt massivst ausgebaut, habe ich den Eindruck, ne?
Genau. Und in dem Kontext Teams-Features, wenn wir da vielleicht kurz bleiben, ich habe noch einen Link drin, Lightweight Plans in Planner. Klingt komisch, heißt aber so. Microsoft bewegt sich ja, Stand heute, immer sehr stark in dem M365 Group-Fokus, die M365 Group an sich, das Konstrukt für Membership. Der Planner orientiert sich dran, Teams dran, SharePoint orientiert sich dran. Sie merken aber, dass sie jetzt in Bereiche vordringen, wo das nicht immer hilfreich ist. Ja, du willst mit 4 Leuten einen Planner machen und du brauchst dafür eine andere Möglichkeit, dich zu strukturieren, willst nicht dafür ein ganzes Team anlegen. Aber du kannst in einem Plan nur Leute eine Aufgabe zuweisen, wenn sie Mitglied des Plans sind, was dann wieder bedeuten würde, wenn es eine M365-Gruppe ist, dass sie Mitglied des Teams werden. Das heißt, das steht ihnen so ein bisschen im Weg, auch in verschiedenen anderen Dingen. Das heißt, da kommt jetzt ein bisschen Bewegung rein und das wird dann auch, wenn wir dann mal drüber reden dürfen, auch in andere Bereiche von Teams mit reinfließen, dass wir eben, ja, Roster nennt sich das, Stand heute, das ist auch in der Doku so schon drin und auch in den PowerShells, dass wir quasi weg von dieser reinen Membership gehen können und eine andere Möglichkeit kriegen, uns in diesen verschiedenen Produkten dann mit Membership auseinanderzusetzen, die nicht auf eine M365 Group gehen, die ja viel Infrastruktur mitbringt, von der Exchange Mailbox bis zum SharePoint. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf.
Klingt ja sehr geheimnisvoll, was du da andeutest. Ich bin gespannt auf den Podcast, dann, der da in die Details geht.
Kannst kaum erwarten, darüber zu reden. Mal gucken, wie es dann alle aufnehmen. Mal gucken, Ignite steht ja auch vor der Tür. Ich nehme an, da wird momentan alles zugehalten. dass da jetzt da momentan nicht zu viel rauskommt, damit man da nochmal eine größere Show machen kann. Man muss die Nachrichten ja jetzt auf zwei Ignites verteilen, einmal im März, einmal im November, von daher.
Ja.
Apropos Ignite, 2. bis 4. November, ist es wieder soweit? Immer noch kostenlos, immer noch online? Also, einfach anmelden, gucken, was dann da rauskommt. Genau. Freust du dich auf die Ignite, oder?
Ehrlich gesagt, geht so. Also, ich war jetzt schon von der letzten Ignite ja nicht so begeistert. Und ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass es da jetzt so viel besser wird. Viele Sessions sind ja irgendwie pre-recorded. Also im Endeffekt werden da Webcasts abgespielt. Auch die technische Tiefe ist nicht mehr so, wie wir das da vor Ort teilweise erlebt haben oder auch in früheren Ignites erlebt haben, die dann aufgenommen worden sind. Deswegen glaube ich schon, dass man sich da eher verschlechtert hat, was jetzt so die Sessions angeht, die für uns als Techniker interessant sind. Und da gibt es jetzt aber auch für uns, gibt es auch andere Foren mittlerweile, muss ich da ganz ehrlich sagen, die da wichtiger sind. Ja.
Genau. Deswegen habe ich tatsächlich auch ein vergangenes Event draufgenommen, um das tatsächlich einfach nochmal mit in die Werbung zu nehmen. Wir hatten es vorher ja auch angekündigt, den Workplace Ninja Summit. Hast du Sessions geguckt?
Nee, du, das war mitten in meinem Sommerurlaub. Da habe ich mich auf andere Dinge konzentriert.
Sehr gut, hast du richtig gemacht. Ich habe es geguckt und war total begeistert von den Sessions, die ich gucken konnte, weil es nämlich tatsächlich mal was war. Es war nicht pre-recorded, live, gab auch kein Recording dazu. Und waren echt hochqualitative Sessions dabei mit Leuten, die da echt Feuer und Flamme für sind. Man konnte auch das Mikro aufschalten, wenn man was fragen wollte. Das haben wenige gemacht am Ende, aber auch per Chat war das möglich. Von daher war das rundum gelungen. Es gab ein paar Pannen technischer Natur, auch eigentlich weniger technisch, sondern einfach, ich glaube, die Leute drehen einfach durch langsam bei diesen ganzen Online-Events. Das war jetzt nicht so schön, aber ich möchte einfach nochmal hervorheben, dass das wirklich ein sehr, sehr geiles Event war und die haben für nächstes Jahr, weiß gar nicht, ob sie das Datum schon festgelegt haben, aber das sollte man sich einfach in den Kalender eintragen, denn ob es vor Ort stattfindet oder online, das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und dann hast du sogar, weil es ja kein Recording gibt, Christian Kanja und Felix Storm Realm Joint Packaging verpasst.
Ja, ich habe Fotos gesehen aus dem Webcast-Studio heraus vom Event. Also ich habe gesehen, es muss wohl wirklich stattgefunden haben. War bestimmt interessant. Hast du es gesehen?
Ich habe es gesehen. Ich musste dann nach einer halben Stunde weg. Habe das dann versucht, noch online weiter mitzunehmen. Aber die Slides waren das Spannende und die beiden Jungs, aber in Interaktion zu sehen, ist ja nicht so, als hätten wir nicht genug von den beiden. Man kann also nie genug von beiden kriegen. Aber das war mal ein ganz anderes Setting. Ja? Also kein AMA oder keine Kundensession, sondern einfach mal sowas zu sehen, das war echt super witzig und das haben sie echt gut gemacht.
Cool.
Ja, dann sind wir durch. Ich habe noch eine ganz andere Sache und die Frage, Star Trek oder Star Wars?
An mich persönlich?
Da hängt mein WLAN gleich wieder. Jetzt hing mein WLAN. Ich habe die Antwort verpasst.
Ich habe gefragt, ob du mich das fragst.
Ja. Oder ist dir beides egal?
Nein, gar nicht. Also wenn ich mich entscheiden müsste, dann Star Wars. Wenn ich noch ins Detail gehen sollte, dann am allerliebsten Mandalorian.
Ah, okay. Sehr gut, sehr gut. Den habe ich immer, habe ich den? Doch, ich glaube, die erste Staffel habe ich geguckt. Zweite ist auch schon draußen, ne?
Ja.
Dann
habe ich schon geguckt,
ja. Muss man da vielleicht nochmal hinterher, genau. Anlass war, Star Trek ist 34 Jahre alt geworden und das, was ich so cool finde, ob man das Ganze jetzt sehr stark verfolgt oder nicht, das ist ein Teil meiner Jugend gewesen, sie haben alle Gesichter dort nochmal in dem Tweet aufgelistet, wie die denn heute aussehen. Also natürlich alle professionell aufbereitet, muss keine Angst haben, also erschrecken tut man sich nicht, sie sind alle professionell behandelt worden vorher. Aber es ist schon lustig, wie die alle gealtert sind und die Charaktere, um sie dann wiederzuerkennen. Der Einzige, der jetzt quasi, ich glaube, gerade erst Auto fahren kann, ist Wesley Crusher, der junge Arzt. Genau, der jetzt eigentlich die meisten wahrscheinlich nur noch von Big Bang Theory kennen.
Ich erinnere mich, ja.
Wunderbar. Ja, Jan, sind wir durch.
Sind wir durch für heute? Ab sofort wird es wieder regelmäßiger nach unserer größeren Sommerpause regelmäßiger Episoden geben. Wir haben auch schon wieder ein paar Ideen für Gäste. Das wird mir demnächst mal angehen und freut mich, dass wir wieder zurück sind und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.